请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir Montag, den 3. August 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Leben in Taiwan mit Yangning Postel-Holz. Ihr heutiger Gast ist Tarek Al-Bacher, der sowohl in Tokio als auch in Taipeh gelebt hat. Zwei Städte, die ihn auf ganz unterschiedliche Weise geprägt haben. In der ersten Folge des Gespräches erzählt er, wie sein Weg nach Asien begann, was ihn in Japan fasziniert und wie er später in Taiwan ankam. Anschließend setzt sich Eva Trindl in Taiwan Monitor mit der einseitigen Schließung des taiwanischen Vertretungsbüros in der Hauptstadt Papua-Neuguineas, Port Moresby, auseinander. Yang Yi-Gui, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit zufolge, geht es China nicht nur um Diplomatie mit den pazifischen Ländern und um Rohstoffe, sondern darum, das Machtgleichgewicht im pazifischen Raum zu verändern und seine Kontrolle auszuweiten. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan lehnt philippinischen Schritt zur Änderung des Status quo im südchinesischen Meer ab. Deutschlands TU 9 und Taiwans Universitätsverbund setzen Zusammenarbeit fort. Und ehemaliger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses ist in Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium erklärte am Sonntag, Taiwan dürfe von den Bemühungen zur Beilegung der Streitigkeiten im südchinesischen Meer nicht ausgeschlossen werden. Ein solcher Ausschluss sei der Stabilität in der Region abträglich. Das Außenministerium reagierte damit auf einen Bericht der Manila Times, wonach die Philippinen ihre offizielle Seekarte des Westphilippinischen Meeres bei den Vereinten Nationen eingereicht hatten. Darin wird das sogenannte Democracy Reef, auch als Scarborough Shoal bekannt, als Teil des philippinischen Staatsgebietes ausgewiesen. Das Riff wird von Taiwan, China und den Philippinen gleichermaßen beansprucht. Chen Yixin, Vorsitzender des Kultur- und Kommunikationsausschusses der Kuomintang, kritisierte am Sonntag die taiwanische Regierung. Laut UP Media bemängelte er, dass sie nicht auf die von den Philippinen festgelegten Seegrenzen reagiert habe, die auch von Taiwan beanspruchte Gebiete einschließen. Chen verwies darauf, dass Taiwan im Jahr 2025 Chinas Einrichtung eines staatlichen Naturschutzgebietes am Democracy Reef scharf verurteilt hatte. Er warf der Regierung daher vor, bei der Verteidigung der taiwanischen Gebietsansprüche mit zweierlei Maß zu messen. Auf Fragen zur Einreichung der philippinischen Seekarte bekräftigte Taiwans Außenministerium Taiwans Ablehnung jeglicher einseitiger Versuche, den Status quo zu verändern. Außerdem wies es Souveränitäts- und Seegebietsansprüche zurück, die die Rechte einer einzelnen Partei übermäßig ausdehnten. Die deutsche TU-9-Allianz und Taiwans Universitätsbund haben ihre gemeinsame Absichtserklärung erneuert, berichtete Taiwans Presseagentur CNA an diesem Wochenende. Auf Einladung von Sabine Jin-Ing-Wong, Direktorin der Bildungsabteilung der Taipei-Vertretung in Deutschland, unterzeichneten die beiden TU9-Co-Präsidenten Professor Angela Itel und Professor Peter Middendorf das Abkommen für den Zeitraum 2026 bis 2031 in der Taipei-Vertretung in Berlin. Mit der Verlängerung der Vereinbarung bekräftigten beide Hochschulverbünde ihren Willen, die Zusammenarbeit in den Bereichen Lehre, Forschung, wissenschaftlicher Austausch und Nachwuchsförderung in den kommenden 5 Jahren weiter auszubauen. Laut CNA erklärte Taiwans oberster Vertreter in Deutschland, Gu Ruisheng, bei der Unterzeichnungszeremonie, dass die Investition von TSMC und der Bau der Fabrik in Dresden nicht nur zeigten, dass die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Deutschland auf gemeinsamen Interessen beruhe, sondern auch die Notwendigkeit einer intensiveren Kooperation im Bereich des akademischen Austauschs unterstrichen. Für die TU 9 unterzeichneten Professor Dr. Angela Itel von der Technischen Universität Braunschweig sowie Professor Dr. Ingenieur Peter Middendorf von der Universität Stuttgart die Vereinbarung. In ihren Ansprachen hoben beide Taiwans bedeutende Leistungen im Halbleiterbereich hervor und betonten, dass die TU 9 die Ausbildung von Fachkräften stärken sowie die Zusammenarbeit mit Taiwans Universitätsbund in Lehre und Forschung weiter ausbauen wolle. Der ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses, Michael McCall, ist am Sonntag in Taiwan eingetroffen. Während seines Aufenthalts wird er mit Präsident Lai Ching-te zusammentreffen und die Eröffnungsrede beim Ketagalan-Forum halten. Dies teilte das taiwanische Außenministerium in einer Pressemitteilung mit. Außenminister Lin Jialong begrüßte McCalls Ankunft und erklärte, die jüngste Reihe von Taiwan-Besuchen durch Mitglieder sowohl des US-Senats als auch des Repräsentantenhauses zeige die anhaltend starke parteiübergreifende Unterstützung der Vereinigten Staaten für Taiwan. Nach Angaben des Außenministeriums wird McCall die Eröffnungs-Keynote des Ketagalan-Forums 2026 Indo-Pacific Security Dialog halten. Dabei wird er seine Erfahrungen zur Förderung der Sicherheit im Indopazifik sowie zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA darlegen. Eine von der taiwanischen Handelskammer in Schweden angeführte Delegation nahm am Samstag an der Stockholm Pride teil, um Taiwans Demokratie und gesellschaftliche Vielfalt zu präsentieren. Wie Taiwans Nachrichtenagentur CNA berichtete, trug die Gruppe Darstellungen des Formosa Schwarzbären, des Taipei 101 sowie der Felsformation Queen's Head im Jelio Geopark durch die Straßen der Stockholmer Innenstadt. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Schweden und Hongkong schlossen sich der taiwanischen Delegation während des Umzugs an. Die Delegation wurde gemeinsam von mehreren taiwanischen Gemeinden und Wirtschaftsorganisationen in Schweden organisiert. Unterstützt wurde die Teilnahme zudem von der Tourismusverwaltung Taiwans, der taiwanischen Vertretung in Schweden sowie der Kabinettskommission für Auslandstaiwaner. Ein Forschungsteam der Academia Sinica hat herausgefunden, wie ein bestimmter Stamm symbiotischer Bakterien Korallen dabei hilft, steigende Meerestemperaturen zu überstehen. Die Entdeckung könnte Wissenschaftlern dabei helfen, Korallenriffe besser vor der durch den Klimawandel verursachten Korallenbleiche zu schützen und geschädigte Riffe wiederherzustellen. Die Studie unter der Leitung des renommierten Academia Sinica-Forschers Tang Sen Lin wurde im Juli in der Fachzeitschrift The ISME Journal veröffentlicht, wie Taiwans führende Forschungseinrichtung am Montag mitteilte. Um Wege zu finden, Korallen widerstandsfähiger gegen wärmere Meere zu machen, untersuchten die Forschenden einen Bakterienstamm, der natürlicherweise im Gewebe gesunder Korallen lebt. Zwar hatten Wissenschaftler bereits vermutet, dass dieses Bakterium den Nährstoffhaushalt der Korallen reguliert und sie gegen Umweltstress schützt, doch die neue Studie liefert erstmals einen direkten Nachweis dafür, dass es wie ein Probiotikum wirkt und Korallen vor extremer Hitze schützt, erklärte Tang. Die Forschungsarbeiten begannen bereits vor fast 10 Jahren. Nachdem Tangs Team gemeinsam mit Chen Wenming von der National Kaohsiung University of Science and Technology das Bakterium erfolgreich aus Korallen isoliert hatte. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktienkurse in Taiwan knüpften am Montag an ihre Gewinne vom Freitag an. Vor allem Technologiewerte profitierten weiterhin vom anhaltenden Boom rund um künstliche Intelligenz. Händler erklärten, dass die Sorgen über die hohen Investitionen in den KI-Sektor nach den jüngsten Geschäftszahlen von Amazon nachgelassen hätten, was die Stimmung an den Märkten zusätzlich stützte. So schloss der TAIEX heute 266,66 Punkte oder 0,62% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 43.386,41 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Montag bei fast 845 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 22 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Heute war es in Nord- und Süd-Taiwan überwiegend sonnig mit nur vereinzelter Bewölkung und trocken. In Zentral-Taiwan war es teilweise stark bewölkt, dabei blieb es aber auch hier trocken. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 33 bis 36 Grad, in Zentral-Taiwan 33 bis 34 Grad und in Süd-Taiwan 32 bis 34 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Dienstag, den 4. August 2026. Morgen wird es in Nord- und Süd-Taiwan weiterhin überwiegend sonnig mit nur vereinzelter Bewölkung und trocken bleiben. In Zentral-Taiwan soll es teilweise stark bewölkt sein und überwiegend trocken bleiben, wobei es im Laufe des Nachmittags zu Schauern kommen kann. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 33 bis 35 Grad, in Zentral-Taiwan 33 Grad und in Süd-Taiwan 32 bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Montag, den 3. August 2026. Und weiter geht es nun mit Leben in Taiwan und Xiangning Postel Heutz.
Leben in Taiwan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. Bei mir kommen Menschen mit ihren Geschichten zu Wort, die in irgendeiner Weise mit Taiwan verbunden sind. Doch heute soll es nicht nur um Taiwan gehen. Zu Gast habe ich Tariq Al-Bacher, der seit fast 2 Jahren in Taipeh lebt und an der Deutschen Schule Taipeh Englisch, Deutsch und Ethik unterrichtet. Tariq hat zuvor 1 Jahr in Tokio gelebt und kennt somit 2 der aufregendsten Städte Asiens aus erster Hand. Ich lasse Tariq gleich die beiden Städte miteinander vergleichen. Wie unterscheiden sich die Kulturen? Wie sind die Menschen drauf? Wie lebt es sich in Tokio und Taipeh? Und welche Vor- und Nachteile haben die beiden Städte? Ich freue mich sehr, dass du, Tariq, heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Tariq, du lebst seit fast 2 Jahren in Taipeh und hast vorher auch schon in Tokio gelebt. Kannst du kurz etwas über dich selbst sagen, über deinen Lebensweg erzählen? Und wie kam es überhaupt dazu, dass du in diesen beiden Städten gelebt hast?
Na klar, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, womit fange ich an? Also Tariq Al-Bacher, hast du ja selbst gesagt. Ich komme ursprünglich aus Dortmund, habe dann auch in Dortmund studiert, Lehramt. Ja, wo soll ich anfangen? Es ist eine lange Geschichte. Ich habe viel und oft im Ausland gelebt, auch noch in ein paar anderen Ländern. Und wie das dann mit Japan zustande gekommen ist, und zwar war es tatsächlich so, dass ich in Australien gelebt habe und meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, gesagt habe, dass ich schon immer als Erwachsener gerne noch Sprachen lernen wollen würde. Dann war es so, dass ich zum Geburtstag ja eben ein Sprachpaket geschenkt bekommen habe und meinen ersten Sprachkurs Japanisch gekriegt habe. Ja, damit fing das an, die erste Initialberührung mit dem Land, und dann ging es Schlag auf Schlag. Also ich habe mich in die Sprache verliebt, diese vokalstarke Sprache, wunderschön, habe dann angefangen, die Musik zu hören, habe mich in die, da ging es weiter. Ich war schon immer interessiert am Samuraitum, also an dem Bushi. Dann habe ich mich eben beworben für ein Stipendiat in Japan und habe es tatsächlich bekommen, aber zuerst in der Stadt Mishima, das ist eine Kleinstadt gewesen. Ich habe dann auch Nein gesagt, dass ich das nicht machen möchte und habe dann ganz klar gesagt, Leute, ich gehe gerne nach Japan, aber ich würde schon gerne in die Großstädte, am liebsten Tokio. Und dann habe ich im nächsten Semester tatsächlich Tokio bekommen und bin dann rübergeflogen. Dann hat sich das Leben weiterentwickelt. Ich bin in Japan gewesen, habe mein Studium beendet, habe mein Referendariat dann in Düsseldorf gemacht, habe meine Frau geheiratet. Als Asienverliebte Menschen haben wir uns beworben, auch im ganzen Raum Asien. Und zu der Zeit, als ich in Japan gelebt habe, hat meine Frau in Taiwan studiert. Und so dass wir dann, als wir uns unsere Angebote bekommen haben, übrigens aus Shanghai und aus Taipei, haben wir uns für Taipei entschieden, weil eben meine Frau hier war und wir schon hier gewesen sind und so ein bisschen wussten, was auf uns zukommen wird. Und eben, ja, dieses wunderschöne Land auch schon kannten.
Das heißt, in Tokio hast du 1 Jahr als Studierender gelebt und jetzt in Taipeh lebst du seit 2 Jahren mit deiner Frau als arbeitender Mensch, richtig?
Ganz genau, ja.
Gucken wir mal in das, oder zoomen wir mal in das Leben rein, in den Alltag rein. Alltag in Tokio als Studierender, Alltag in Taipeh als Arbeitnehmer. Du hast auch in Deutschland gelebt, also du weißt auch da, wie es ist als Studierender und als Arbeitnehmer. Beschreib doch mal die Unterschiede. Geh mal wieder zurück zu dir nach Tokio als Studierender. Du stehst auf. Wie läuft dein Tag ab?
Also der Vorteil war, als ich in Tokio gelebt habe, war ich mehr oder minder schon fertig mit meinem Studium. Das heißt, ich bin eigentlich nur hingegangen, um die Sprache nochmal weiter zu vertiefen. Und das war für mich dann wunderschön, weil ich ganz genau wusste, jeden Tag tue ich einfach nur das, warum ich intrinsisch motiviert da bin. Das heißt, ich bin aufgewacht und wusste, ich werde 5 bis 6 Stunden Japanisch lernen, gehe dann nach Hause und kann machen, was ich möchte. Das ist natürlich ein alltägliches Leben, was meiner Ansicht nach fast besser schon nicht geht. Gepaart mit dadurch, dass ich das Stipendium hatte, finanzielle Freiheit und wirklich wunderbare Menschen, die ich kennengelernt habe zu der Zeit, war das eine schöne Sache. Also grundsätzlich bin ich irgendwie, ich glaube, um 7 ungefähr aufgewacht, um 8 ging die Uni los und bis 13 hatte ich dann Japanischunterricht. Von Kanji bis Hören, Verstehen bis ja einfach normales Integrated Lessons. Und das war wundervoll. Also ich glaube, ich habe innerhalb von, ich weiß auch noch ganz genau, als ich den ersten Monat dann da war, wie schnell man die Sprache lernt, wenn man vor Ort ist, plus, ja, man muss sagen, didaktisch gut aufbereiteten Unterricht, den ich in der Universität definitiv genossen habe. Und dann nach der Schule ging es dann los. Also in der Regel habe ich Mittagsschlaf gemacht, das muss ich da sagen, das war eine schöne Zeit, habe super viel Sport gemacht, tolle Menschen kennengelernt und ja, natürlich, ich muss sagen, im ersten Semester war es sogar tatsächlich so, dass es nicht ganz so viele Menschen gab, die ich in meinem inneren Zirkel, also die ich dazu zählen würde. Aber Japan war so eindrucksvoll, dass im ersten Semester, dass ich überhaupt gar kein Interesse, also es war so eindrucksvoll, dass ich es als nicht nötig empfunden habe, viel mit Menschen zu machen, weil einfach spazieren zu gehen durch das Land mit Musik im Ohr war so intensiv, was die Gefühlslage anging, dass ich manchmal auch das gar nicht das Gefühl hatte, jetzt eine andere Person neben mir wahrnehmen zu können, wenn man das so ausdrücken kann.
Ja. Auf jeden Fall, ich verstehe dich sehr gut. Das heißt, du bist einfach dann durch die Stadt spaziert, durch die Gassen und
genau.
Hast diese Einzelheiten aufgesaugt.
Ja, ich kann mich auch da erinnern, ich weiß nicht, auch, ich glaube, erste Woche, ich hatte noch einen Jetlag, ich bin um 4 Uhr morgens rausgegangen und es war, also ich weiß nicht, wer schon in Japan gewesen ist, auch in Tokio, auch wenn es die größte Stadt ist, wenn man die großen Gebiete vermeidet, ist es ein so unglaublich friedfertiger Ort. Ja, und ich bin dann durch die Gassen gegangen und dann war, da kann ich mich erinnern, dass da eine ältere Dame war, ich weiß nicht, 70, 80, die den Boden gefegt hat. Und dann bin ich an einem buddhistischen Friedhof vorbeigekommen. Dann bin ich an einem kleinen Innenhof vorbeigekommen, wo die Leute Tai Chi gemacht haben. Oder also ganz viele alte Menschen, die ja ihre Zeit genossen haben. Das war ein Frieden, den ich selten so in meinem Leben erlebt habe. Das ist wundervoll gewesen.
Hast du den gleichen urbanen Frieden in Taipei wiederfinden können?
Nein, das würde ich sagen, das geht nicht. Zumindest in meinem Verständnis. Ich glaube, der große Faktor ist die Lautstärke. Taiwan hat viele Ecken, die also Taipei vor allem auch, die ruhig sind, wenn man am Fluss entlang geht und so. Das ist, wirkt alles sehr schön. Aber die Roller sorgen schon dafür, dass immer mal wieder irgendwie so ein kleines Störgeräusch dazwischen kommt. Was jetzt nicht weiter schlimm ist, es ist trotzdem ein sehr friedfertiger Ort, aber diesen gleichen Frieden, den kann ich, habe ich hier nicht so empfinden können. Das würde ich nicht sagen.
Und wie hast du dich versorgt in Tokio? Bist du täglich, was ist ein 7-Eleven-Stammgast?
Definitiv und ein Ramen-Stammgast. Also ich hatte am Anfang Angst vor dem japanischen Essen, weil es war meine erste große Asienreise und man hat vieles gehört, vor allem aus dem Bereich Südostasien. Deswegen hatte ich so ein bisschen Angst vor dem Essen, aber Japan und Tokio ist grundsätzlich so sauber, was man dann nach und nach versteht, dass man da gar keine Probleme mit hatte. Und 7-Eleven ist ein Traum. Also ich muss sagen, Family Markt über 7-Eleven, aber ansonsten liegt die Kombinis, die Convenience Stores, absolut wundervoll. Und was man sagen muss, Tokio ist eine relativ teure Stadt, vor allem damals, als der Yen noch nicht ganz so schwach war wie jetzt. Trotzdem ist das Außen, also das Draußenessen relativ günstig. Ich glaube, das hat viel mit der sozialen Struktur zu tun, dass relativ wenig gekocht wird und dass Männer in der Regel als Shakaijin, also sozusagen als Leute, die für die Gesellschaft arbeiten, oftmals alleine sind und dann eben auf dem Weg nach Hause schnell noch was essen. Das heißt, es gibt viele Fastfood-Ketten, die eben relativ günstig sind, damit, um die ganzen Arbeiter zu versorgen. Und ich als Student habe natürlich auch davon profitiert.
Heißt denn günstig auch gut?
Ja, also ich habe selten wirklich schlechtes Essen in Japan gefunden. Man muss halt okay damit sein, dass es relativ wenig gewürzt ist. Also im Vergleich zum Beispiel zur chinesischen und taiwanischen Küche ist es schon so, dass hier Chili, Knoblauch stark verwendet wird. Und in Japan ist es in der Regel ja ein bisschen seichter. Also wenig Salz, man hat natürlich Sojasauce und so weiter. Aber so dieses klassische Sushi zum Beispiel, man schmeckt die einzelnen Zutaten, aber es ist definitiv weniger intensiv im Geschmack. Und günstig heißt dann auch gut, weil selten schlechte Restaurants gesehen.
In der nächsten Folge wird es konkreter. Tarik beleuchtet das Wohnen, das Arbeiten, die Kosten und die Frage, wie sich das tägliche Leben in beiden Städten organisiert.
Nach Leben in Taiwan nun zum Abschluss des heutigen Programmes Taiwan Monitor mit Eva Triendl.
Der Außenminister von Papua-Neuguinea hat Mitte Juli bekannt gegeben, dass Taiwans Vertretungsbüro, das Taipei-Wirtschaftsbüro, die Arbeit mit sofortiger Wirkung einstellen müsse. Offensichtlich ist dies auf Druck aus China zurückzuführen. Vergangene Woche erklärte Yang Yi-kui, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit in Taiwan Monitor, die Motive hinter Chinas Vorgehen und dass es China nicht nur um Diplomatie mit den pazifischen Ländern und um Rohstoffe geht. China wolle seiner Meinung nach das Machtgleichgewicht im pazifischen Raum verändern und seine Kontrolle ausweiten. Forscher Yang Yi-kui erklärte, es wird bereits viel darüber diskutiert, dass ein möglicher Konflikt in der Taiwanstraße mit einer Seeblockade verbunden sein könnte. Sollte es tatsächlich zu Kampfhandlungen in der Taiwanstraße kommen, verfügt China im Bereich der ersten Inselkette über sehr starke Raketenstreitkräfte sowie Fähigkeiten, gegnerischen Streitkräften den Zutritt zu dem entsprechenden Raum zu verweigern oder deren Bewegungsfreiheit einzuschränken. Deshalb würden US-Streitkräfte und Verbündete der USA zu Beginn eines solchen Konfliktszenarios möglicherweise nicht unmittelbar tief in die erste Inselkette vordringen, da dies mit einem sehr hohen Risiko verbunden wäre. Stattdessen könnten sie Gegenmaßnahmen von weiter außerhalb gelegenen Seegebieten aus ergreifen, beispielsweise durch gezielte Abfang- und Blockademaßnahmen in der Straße von Malakka, an den Zugängen zum Südchinesischen Meer sowie an wichtigen maritimen Engpässen rund um Indonesien, um den Transport von Erdöl, Erdgas und anderen Energieträgern nach China einzuschränken. Doch selbst wenn die Straße von Malakka und die Schifffahrtsrouten rund um Indonesien blockiert würden, gäbe es im westlichen Pazifik noch eine potenzielle Transportroute. Diese führt vom Süden Australiens über Papua-Neuguinea, anschließend durch die Gewässer um die Salomonen in den westlichen Pazifik und von dort weiter zu den Philippinen und Taiwan. Auf dieser Route werden auch China, Japan und Südkorea erreicht. Mit anderen Worten, die Schifffahrtsroute vom Süden Australiens über Papua-Neuguinea und die Gewässer der Salomonen in den westlichen Pazifik ist nicht nur für China wichtig, sondern ebenso für Taiwan, Japan, Südkorea und die Philippinen. Ihr strategischer Wert besteht darin, dass Schiffe mit Flüssigerdgas und anderen Energieträgern nicht durch die Straße von Malakka und auch nicht durch das Südchinesische Meer fahren müssen, also nicht durch diese Hochrisikogewässer. Für Taiwan, Japan und die Philippinen bedeutet die ungehinderte Befahrbarkeit der Route von Australien über Papua-Neuguinea bis zu den Gewässern der Salomonen daher, dass eine potenzielle Lebensader für die Energieversorgung und den logistischen Nachschub erhalten bleibt. Umgekehrt gilt, sollte Peking seine Beziehungen zu den pazifischen Inselstaaten dazu nutzen, die Energietransportrouten Taiwans, Japans und anderer Staaten im westlichen Pazifik zu stören oder sogar zu unterbrechen, würde dies China erheblich dabei helfen, seinen militärischen Vorteil und seinen strategischen Einfluss im Pazifik auszubauen. Tatsächlich lässt sich meiner Ansicht nach bereits in jüngster Zeit beobachten, dass China seine sogenannten Grauzonenoperationen auf See Schritt für Schritt von den Gewässern rund um Taiwan in den westlichen Pazifik ausdehnt und sich dabei zunehmend den für Taiwan wichtigen Energietransportwegen nähert. Ich denke, genau deshalb hat die plötzliche einseitige Schließung von Taiwans Wirtschafts- und Handelsbüros in Papua-Neuguinea große Aufmerksamkeit erregt. Denn es geht möglicherweise nicht nur um eine diplomatische Frage. Die eigentliche Sorge besteht vielmehr darin, ob die Energietransportrouten im westlichen Pazifik auch künftig frei, offen und ungehindert befahrbar bleiben werden. China hat am 6. Juli eine strategische Interkontinentalrakete von einem Atom-U-Boot in den Pazifik abgefeuert. Auf die Frage, ob dieser Raketentest seiner Ansicht nach in Zusammenhang mit diesen Zielen China steht, antwortete Forscher Yang Yi-kui, Ich denke, dass hier natürlich ein Zusammenhang besteht. China möchte damit zeigen, dass sich sein militärischer Einfluss inzwischen bis in die Gewässer rund um die zweite Inselkette erstrecken kann. Noch wichtiger ist, dass China gleichzeitig den USA signalisieren möchte, dass es über nukleare Zweitschlagfähigkeit verfügt. Tatsächlich hat China bereits im September 2024 öffentlich eine Interkontinentalrakete, die mit einem Nuklearsprengkopf bestückt werden kann, in internationale Gewässer des Pazifiks abgefeuert. Dieser Test im Jahr 2026 ist also ein erneuter Test. Bei diesem Test war jedoch besonders, dass die Interkontinentalrakete von einem U-Boot aus in Richtung Südpazifik abgefeuert wurde. Dadurch soll vor allem hervorgehoben werden, dass die chinesische Volksbefreiungsarmee mithilfe solcher schwer aufspürbaren U-Boot-Plattformen in der Lage ist, aus weit entfernten Regionen des Pazifiks einen nuklearen Angriff auszuführen. Das Ziel dahinter könnte sein, die pazifischen Inselstaaten dazu zu bringen, beim Ausbau ihrer militärischen Zusammenarbeit mit den USA und Australien vorsichtiger zu sein. China möchte möglicherweise bei diesen Ländern ein Gefühl der Sorge erzeugen und dass sie überlegen, ob sie nicht vielleicht eine weitere Zusammenarbeit mit den USA vermeiden sollten, um nicht zu strategischen Stützpunkten in der Region gegen China zu werden. Gleichzeitig versucht China selbst in dieser Region strategische Stützpunkte aufzubauen, die den militärischen Interessen Pekings entsprechen. Ich denke allerdings, dass solche Tests von Interkontinentalraketen Chinas auch einen gegenteiligen Effekt haben könnten. Denn wenn China seine Fähigkeiten für Langstreckenangriffe im Pazifik immer wieder demonstriert, führt dies auch dazu, dass die pazifischen Inselstaaten die potenzielle Bedrohung durch Chinas Militärmacht unmittelbarer wahrnehmen. Langfristig könnte dies daher nicht unbedingt im Interesse Chinas liegen. Stattdessen könnte es dazu führen, dass sich diese pazifischen Inselstaaten noch stärker den Bündnis- und Sicherheitsbeziehungen mit den USA und Australien zuwenden. Über das Vorgehen und die Strategien der USA in der pazifischen Region sagte Yang Yi Kui, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit. Ein Beispiel dafür ist, dass die USA und Papua-Neuguinea im Jahr 2023 offiziell ein Verteidigungskooperationsabkommen unterzeichnet haben. Ein weiterer wichtiger Schritt der USA war meiner Ansicht nach die Verlängerung des sogenannten Compact of Free Association, des Freien Assoziierungsabkommens, kurz COFA, im Jahr 2024 mit Palau, den Marshallinseln und den Föderierten Staaten von Mikronesien. Bei dieser jüngsten Verlängerung im Jahr 2024 geht es darum, dass die USA in den kommenden 20 Jahren voraussichtlich mehr als 7 Milliarden US-Dollar in diese drei Länder investieren werden zur Unterstützung und wirtschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig behalten die USA dadurch das militärische Zugangsrecht zu Landgebieten, Hoheitsgewässern und Lufträumen dieser drei Inselstaaten und übernehmen weiterhin die Verantwortung für deren Verteidigung. Zum Schluss möchte ich jedoch noch einen anderen Aspekt ansprechen. Ich denke, viele pazifische Inselstaaten haben derzeit unmittelbarere und dringendere Probleme als die Frage, ob China in Zukunft tatsächlich zu einer regionalen Hegemonialmacht wird. Etwa der Klimawandel, unzureichende Infrastruktur, illegale Fischerei, grenzüberschreitende Kriminalität und wirtschaftliche Entwicklung. Daher gibt es tatsächlich gewisse Unterschiede zwischen der Wahrnehmung der Sicherheitsbedrohungen durch die pazifischen Inselstaaten und jener der USA bzw. Australiens. Wie dem auch sei, zusammenfassend denke ich, dass der Wettbewerb zwischen den USA und China im Pazifikraum auch in Zukunft anhalten wird und dass sich dieser Wettbewerb weiter ausweiten wird und in immer mehr Bereiche hineinreichen wird.
Und das war zum Abschluss des heutigen Programmes Taiwan Monitor mit Eva Triendl. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute Montag, den 3. August 2026. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.